Die Veden in Person fuhren fort. Lieber Herr, du bist Satchitananda Vigraha, die ewige Persönlichkeit des Wissens und der Glückseligkeit. Und weil die Lebewesen deine Teile sind, sind sie sich in ihrem natürlichen Daseinszustand deiner völlig bewusst. Jeder in der materiellen Welt, der solches Krishna-Bewusstsein erlangt, hat kein Interesse mehr an der materialistischen Lebensweise. Ein Krishna-bewusster Mensch befreit sich von der Anhaftung an das Familienleben und an üppige Lebensverhältnisse. Und er benötigt auch nur wenig, um den Ansprüchen seines Körpers zu genügen. Mit anderen Worten, ihm ist überhaupt nichts mehr an Sinnenbefriedigung gelegen. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens gründet sich auf Wissen und Entsagung. Doch es ist sehr schwer, die Stufe des Wissens und der Entsagung zu erreichen, solange man sich noch im Kreise seiner Familie befindet. Krishna-bewusste Menschen suchen deshalb Zuflucht in der Gemeinschaft von Gottgeweihten und an heiligen Pilgerstätten. Sie sind sich der Beziehung zwischen der Überseele und den individuellen Lebewesen bewusst und werden niemals von der körperlichen Auffassung des Lebens beeinflusst. Weil sie dich stets in vollkommenem Bewusstsein in ihrem Herzen tragen, sind sie so rein, dass jeder Ort, den sie besuchen, in eine Pilgerstätte verwandelt wird. Und das Wasser, mit dem ihre Füße gewaschen werden, hat die Kraft, viele sündige Menschen, die in der materiellen Welt umherirren, zu erlösen. Als Prahlad Maharaj eines Tages von seinem atheistischen Vater gefragt wurde, was denn das Beste sei, was er gelernt habe, antwortete Prahlad, es sei für einen Materialisten, der sich mit zeitweiligen und relativen Wahrheiten befasst und deshalb ständig voller Sorgen ist, das Beste, den dunklen Brunnen des Familienlebens zu verlassen und in den Wald zu gehen, um dort beim höchsten Herrn Zuflucht zu suchen. Die wirklichen reinen Gottgeweihten werden als Mahatmas bezeichnet, als große Weise und Persönlichkeiten, die vollkommenes Wissen besitzen. Sie denken ständig an den höchsten Herrn und seine Lotusfüße, was in sich schon Befreiung bedeutet. Die Gottgeweihten, die sich ständig auf dieser Ebene befinden, werden durch die unergründlichen Kräfte des Herrn elektrisiert, und so werden sie selbst zur Ursache der Befreiung für ihre Anhänger und Geweihten. Eine Krishna-bewusste Persönlichkeit ist mit spiritueller Kraft aufgeladen, und daher wird jeder, der mit einem solchen reinen Gottgeweihten in Berührung kommt oder bei ihm Zuflucht sucht, ebenfalls mit spiritueller Kraft aufgeladen. Ein solcher Gottgeweihter ist niemals stolz auf materielle Füllen. Im Allgemeinen bestehen materielle Füllen in guter Herkunft, Bildung, Schönheit und Reichtum. Aber selbst wenn ein Gottgeweihter all diese vier materiellen Füllen besitzt, lässt er sich niemals von Stolz verblenden, nur weil er solche Vorzüge besitzt. Die großen Geweihten des Herrn reisen durch die ganze Welt, von einer Pilgerstätte zur anderen, wobei sie vielen bedingten Seelen begegnen, die sie durch ihre Gemeinschaft und ihr transzendentales Wissen befreien. Sie leben an Orten wie Vrindavan, Mathura, Dwaraka, Jagannath Puri und Navadvip. Denn zu diesen Orten kommen nur Gottgeweihte hin. Auf diese Weise ziehen sie aus der Gemeinschaft mit heiligen Persönlichkeiten den vollen Nutzen, wodurch sie im Krishna-Bewusstsein immer mehr Fortschritt machen. Solcher Fortschritt ist im gewöhnlichen Familienleben, in dem Krishna-Bewusstsein fehlt, nicht möglich. Die Veden in Person fuhren fort. Lieber Herr, es gibt zwei Arten von Transzendentalisten. Die Unpersönlichkeitsanhänger sind der Ansicht, die materielle Welt sei Trug und nur die absolute Wahrheit sei Wirklichkeit. Die Persönlichkeitsanhänger dagegen erklären, dass die materielle Welt, obwohl sie nur zeitweilig besteht, keine Täuschung, sondern Wirklichkeit ist. Die Transzendentalisten beider Richtungen führen vielerlei Argumente an, um die Richtigkeit ihrer Philosophie zu beweisen. Im Grunde ist die materielle Welt zugleich wirklich und unwirklich. Sie ist wirklich, weil alles eine Erweiterung der höchsten absoluten Wahrheit ist. Und sie ist unwirklich, weil ihr Dasein zeitweilig ist, denn sie wird erschaffen und vernichtet. Weil sich die kosmische Manifestation ständig wandelt, befindet sie sich nie in einem bleibenden Zustand. Diejenigen, die behaupten, die materielle Welt sei falsch, sind berühmt für ihren Grundsatz Brahma Satya Jagan Mithya. Sie vertreten die Ansicht, dass in der materiellen Welt alles aus Materie besteht. Zum Beispiel gäbe es viele Dinge aus Ton, wie irdene Wasserkrüge, Teller und Töpfe. Nach ihrer Vernichtung würden sie zwar vielleicht in andere materielle Dinge umgewandelt, doch unter allen Umständen werde ihre Existenz als Ton beibehalten. Wenn ein irdener Wassertopf zerbricht, werde er vielleicht in einen Topf oder einen Teller umgewandelt. Doch die Erde an sich bleibe immer die gleiche. Unabhängig davon, ob sie zu einem Teller, einem Topf oder einem Wasserkrug geformt werde. Deshalb seien die Formen des Wasserkruges, des Topfes und des Tellers Trug. Ihre Existenz als Erde hingegen Wirklichkeit. Das ist die Ansicht der Unpersönlichkeitsphilosophen. Ebenso sei die kosmische Manifestation zweifelsohne von der absoluten Wahrheit geschaffen worden. Doch weil ihr Dasein zeitweilig ist, sei sie falsch. Die Unpersönlichkeitsphilosophen glauben also, die absolute Wahrheit sei die einzige Wahrheit, weil sie ewig bestehe. Nach der Ansicht der anderen Transzendentalisten jedoch ist die materielle Welt, da sie von der absoluten Wahrheit erzeugt wurde, ebenfalls wahr. Auf diesen Punkt hin führen die Unpersönlichkeitsanhänger das Gegenargument an, dass die materielle Welt nicht Wirklichkeit sei, da man beobachten könne, dass manchmal Materie von der spirituellen Seele und dass manchmal die spirituelle Seele von der Materie erzeugt werde. Die Philosophen unterstützen ihre Theorie mit folgendem Beispiel. Obwohl Kudung tote Materie sei, würden manchmal Skorpione aus dem Kudung erscheinen. Und auf der anderen Seite könne man sehen, dass tote Materie, wie Nägel und Haare, aus dem lebenden Körper hervorgehe. Wenn deshalb ein Ding aus einem anderen hervorgehe, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass sie beide von gleicher Natur sind. Auf diesem Argument gestützt sagen die Mayavadi-Philosophen, dass die kosmische Manifestation, obwohl sie zweifellos von der absoluten Wahrheit ausgegangen sei, nicht notwendigerweise selbst Wahrheit sein müsse. Deshalb kann ihrer Ansicht nach nur die absolute Wahrheit, das Brahman, als Wirklichkeit anerkannt werden. Wohingegen die kosmische Manifestation, obwohl sie ein Produkt der absoluten Wahrheit sei, niemals Wirklichkeit sein könne. Die Bhagavad Gita jedoch entlarvt die Theorie der Mayavadi-Philosophen, indem sie sagt, dass dies genau die Theorie der Asuras, der Dämonen ist. So erklärt der Herr in der Bhagavad Gita, Asatyam apratishtang te jagat anishvaram. Die Asuras vertreten die Ansicht, die ganze kosmische Schöpfung sei unwirklich. Mit anderen Worten, die Asuras glauben, dass die bloße Wechselwirkung von Materie die Ursache der Schöpfung sei und dass es keinen Gott, das heißt keinen Kontrollierenden, gebe. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Aus dem 7. Kapitel der Bhagavad Gita erfahren wir, dass die 5 grobstofflichen Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und die feinstofflichen Elemente Geist, Intelligenz und falsches Ego die 8 abgesonderten Energien des höchsten Herrn sind. Jenseits dieser niederen materiellen Energie gibt es die spirituelle Energie des Lebewesens. Die Lebewesen gehören zur höheren Energie des Herrn. Die gesamte kosmische Manifestation ist eine Verbindung der niederen mit der höheren Energie. Der Ursprung beider ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Die höchste Persönlichkeit Gottes besitzt viele verschiedene Arten von Energien, und dies wird in den Veden bestätigt. Parasya, Shaktir, Vividaiva, Shruyate. Die transzendentalen Energien des Herrn sind von mannigfaltiger Art, Und weil diese Mannigfaltigkeit vom höchsten Herrn ausgegangen ist, kann sie nicht unwirklich sein. Der Herr existiert ewig, und auch seine Energien existieren ewig. Ein Teil dieser Energie ist zeitweilig. Das heißt, sie ist manchmal manifestiert und manchmal unmanifestiert. Doch das bedeutet keinesfalls, dass diese Energie unwirklich ist. Dies kann an folgendem Beispiel veranschaulicht werden. Wenn ein Mensch zornig wird, tut er Dinge, die er gewöhnlich nicht täte. Doch die Tatsache, dass sein Zorn nur vorübergehend erscheint und dann wieder vergeht, bedeutet nicht, dass die Energie des Zornes unwirklich ist. Die Behauptung der Mayavadi-Philosophen, die materielle Welt sei unwirklich, wird daher von den Vaishnava-Philosophen nicht anerkannt. Der Herr selbst bestätigt, dass die Auffassung, es gebe keine höchste Ursache der kosmischen Manifestation, es existiere kein Gott und alles Bestehende sei nur eine Schöpfung der Wechselwirkung der Materie, die Auffassung der Asuras ist. Die Mayavadi-Philosophen führen manchmal das Beispiel von der Schlange und dem Seil als Argument an. Abends, wenn es dunkel ist, könne es vorkommen, dass man ein aufgerolltes Seil für eine Schlange halte. Doch auch dieses Beispiel der Mayavadis, mit dem sie die Unwirklichkeit der materiellen Welt deutlich machen wollen, ist nicht zutreffend. Denn die Tatsache, dass man ein Seil für eine Schlange hält, bedeutet nicht, dass das Seil oder die Schlange unwirklich ist. Wenn man glaubt, etwas, das es überhaupt nicht gibt, sei Wirklichkeit, dann spricht man von unwirklich. Doch wenn man einfach nur etwas mit etwas anderem verwechselt, dann bedeutet dies nicht, dass diese Dinge unwirklich sind. Die Vaishnavas gebrauchen in diesem Zusammenhang ein sehr treffendes Beispiel, indem sie die materielle Welt mit einem irdenen Topf vergleichen. Wenn wir vor uns einen irdenen Topf sehen, verschwindet er nicht sogleich, um sich in etwas anderes zu verwandeln. Der Topf ist selbstverständlich zeitweilig, aber man kann ihn zum Wassertragen benutzen, und so betrachten wir ihn weiterhin als Topf. Nur weil der irdene Topf zeitweilig und von der ursprünglichen Erde verschieden ist, können wir nicht sagen, er sei unwirklich. Wir sollten vielmehr zu dem Schluss kommen, dass sowohl die gesamte Erde als auch der irdene Topf Wirklichkeit sind. Denn das eine geht aus dem anderen hervor. Aus der Bhagavad Gita erfahren wir, dass die materielle Energie nach der Auflösung der kosmischen Manifestation in die höchste Persönlichkeit Gottes eingeht. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, existiert ewig mit seinen mannigfachen Energien. Und weil die kosmische Manifestation von ihm ausgeht, können wir nicht sagen, sie sei aus dem Nichts entstanden. Krishna ist kein Nichts. Immer, wenn wir von Krishna sprechen, ist er mit seiner Gestalt, seinen Eigenschaften, seinem Namen, seiner Umgebung und allem, was sonst noch zu ihm gehört, gegenwärtig. Deshalb ist Krishna nicht unpersönlich. Die ursprüngliche Ursache alles Bestehenden ist weder das Nichts noch etwas Unpersönliches, sondern die höchste Person. Dämonen mögen behaupten, die materielle Schöpfung sei Anishvara, das heißt ohne einen Kontrollierenden, ohne Gott. Doch letzten Endes sind solche Behauptungen unhaltbar. Das Beispiel der Mayavadi-Philosophen, dass unbelebte Materie, wie Nägel und Haare, aus dem lebenden Körper komme, ist kein sehr stichhaltiges Argument. Nägel und Haare sind unzweifelhaft leblos, doch sie wachsen nicht aus dem lebendigen Wesen, sondern aus dem leblosen materiellen Körper. Ebenso wenig ist das Beispiel, dass der Skorpion aus dem Kudung komme, ein Beweis dafür, dass das Lebewesen aus Materie entsteht. Der Skorpion, der aus dem Kudung herauskommt, ist zwar ein Lebewesen, doch das Lebewesen ist nicht aus dem Kudung entstanden. Nur der materielle Körper des Lebewesens, das heißt der Skorpionkörper, wächst im Kudung heran. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, werden die spirituellen Funken, die Lebewesen, in die materielle Welt eingehen, und dann erscheinen sie in ihr. Der Körper des Lebewesens wird von der materiellen Natur gegeben, doch das Lebewesen selbst wird vom höchsten Herrn gezeugt. Der Vater und die Mutter erzeugen den Körper, der notwendig ist, damit das Lebewesen in bestimmten Lebensumständen geboren werden kann. Auf diese Weise wandert das Lebewesen entsprechend seinen Wünschen von einem Körper zum anderen. Die Wünsche in der feinstofflichen Form von Intelligenz, Geist und falschem Ego begleiten das Lebewesen von Körper zu Körper. Und so wird es durch höhere Fügung in den Schoß eines bestimmten materiellen Körpers versetzt und entwickelt in der Folge einen ähnlichen Körper. Die spirituelle Seele entsteht also nicht aus Materie, sondern sie nimmt unter höherer Fügung einen bestimmten materiellen Körper an. Unsere Erfahrung zeigt uns die materielle Welt als eine Kombination von materieller und spiritueller Energie. Die spirituelle Energie bewegt die Materie. Die spirituelle Seele, das Lebewesen und Materie sind verschiedene Energien des höchsten Herrn. Weil beide Energien Produkte des höchsten Ewigen, der höchsten Wahrheit sind, sind sie wirklich und nicht falsch. Weil das Lebewesen ein Teil des Höchsten ist, lebt es ewig und deshalb kann von Geburt und Tod keine Rede sein. Was man als Geburt und Tod wahrnimmt, geschieht nur wegen des materiellen Körpers. Der vedische Aphorismus Sarvang Kalv Idang Brahma besagt, dass beide Energien vom höchsten Brahman ausgegangen sind und dass deshalb alles innerhalb unserer Erfahrung vom Brahman nicht verschieden ist. Es gibt viele Erklärungen für das Vorhandensein der materiellen Welt, doch die philosophische Schlussfolgerung der Vaishnavas ist die beste. Das Beispiel mit dem irdenen Topf ist sehr treffend. Die Form des irdenen Topfes mag zeitweilig sein, aber dennoch dient der Topf einem bestimmten Zweck, nämlich dem Zweck als Wasserbehälter. Ebenso dient auch unser materieller Körper, obwohl er zeitweilig ist, einem bestimmten Zweck. Vom Beginn der Schöpfung an bekommt das Lebewesen die Möglichkeit, entsprechend seinen Wünschen, die es schon seit unvordenklichen Zeiten angesammelt hat, bestimmte materielle Körper zu entwickeln und zu durchlaufen. Der menschliche Körper bietet die besondere Möglichkeit, von einem hochentwickelten Bewusstsein Gebrauch zu machen. Manchmal erheben die Mayavadi-Philosophen auch folgenden Einwand. Wenn die materielle Welt Wahrheit ist, warum wird dann den Haushältern geraten, ihre Verbindung mit der materiellen Welt aufzugeben und Sannyas anzunehmen? Aber für die Vaishnava-Philosophen bedeutet Sannyas nicht, dass man die materiellen Tätigkeiten aufgibt, nur weil man die Welt für unwirklich hält. Vielmehr besteht der Sinn des Vaishnava-Sannyas darin, alle Dinge ihrer eigentlichen Bestimmung gemäß zu benutzen. Srila Rupa Goswami hat zwei Grundregeln formuliert, wie man sich in der materiellen Welt verhalten sollte. Wenn ein Vaishnava die materialistische Lebensweise aufgibt, tut er dies nicht, weil er die materielle Welt für unwirklich hält, sondern weil er sich ganz der Aufgabe widmen will, alles in den Dienst des Herrn zu stellen. Srila Rupa Goswamis Grundregeln lauten deshalb wie folgt. Man sollte nicht an der materiellen Welt haften, denn materielle Anhaftung ist unsinnig. Die ganze materielle Welt, die gesamte kosmische Manifestation, ist das Eigentum Gottes, Krishnas. Deshalb sollte alles für Krishna gebraucht werden und der Gottgeweihte sollte von materiellen Dingen losgelöst sein. Das ist der Sinn des Vaishnava Sannyas. Ein Materialist hängt an der Welt, weil er Sinnenbefriedigung begehrt. Doch ein Vaishnava-Sannyasi, der die Kunst kennt, alles im Dienst des Herrn zu benutzen, nimmt nichts zur eigenen Sinnenbefriedigung. Srila Rupa Goswami kritisierte deshalb die Mayavadi-Sannyasis, da sie nicht wissen, dass alles im Dienst des Herrn verwendet werden kann. Stattdessen halten sie die Welt für Trug und bilden sich ein, sie seien von der Unreinheit der materiellen Welt befreit. Doch weil alles eine Erweiterung der Energie des Herrn ist, sind die Erweiterungen ebenso Wirklichkeit wie der höchste Herr selbst. Dass die kosmische Welt nur zeitweilig manifestiert ist, bedeutet keineswegs, dass sie unwirklich ist oder dass der Ursprung ihrer Manifestation unwirklich ist. Da der Ursprung der kosmischen Manifestation Wirklichkeit ist, ist auch die Manifestation Wirklichkeit. Man muss nur wissen, wie sie zu benutzen ist. Hier lässt sich noch einmal das Beispiel des Topfes anführen. Der zeitweilige, irdene Topf wird aus Erde hergestellt. Doch wenn er richtig benutzt wird, ist er keineswegs eine Täuschung. Die Vaishnava-Philosophen wissen, wie man die zeitweilige Konstruktion der materiellen Welt benutzen muss, ebenso wie ein vernünftiger Mensch weiß, wie die zeitweilige Form eines irdenen Topfes zu benutzen ist. Wenn der Topf jedoch für einen falschen Zweck benutzt wird, dann ist er Täuschung. In ähnlicher Weise sind auch die menschliche Lebensform und die materielle Welt Illusion, wenn sie für die illusorische Befriedigung der Sinne missbraucht werden. Wenn aber der menschliche Körper und die materielle Schöpfung in den Dienst des höchsten Herrn gestellt werden, sind diese Tätigkeiten keinesfalls illusorisch. In der Bhagavad Gita wird deshalb bestätigt, dass ein Mensch, der auch nur ein wenig die Neigung zeigt, seinen Körper und die materielle Welt in den Dienst des Herrn zu stellen, vor der größten Gefahr des Lebens bewahrt wird. Wenn die höheren und niederen Energien, die beide vom höchsten Herrn ausgehen, richtig verwendet werden, ist keine von ihnen illusorisch. Was jedoch fruchtbringenden Tätigkeiten betrifft, so gründen sie hauptsächlich auf der Ebene der Sinnenbefriedigung. Deshalb beschäftigt sich jemand, der im Krishna-Bewusstsein fortgeschritten ist, nicht mit fruchtbringenden Tätigkeiten. Das Ergebnis solcher Tätigkeiten kann einen Menschen zwar auf die höheren Planetensysteme erheben, doch wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, werden im himmlischen Königreich die Ergebnisse dieser frommen Tätigkeiten aufgebraucht, worauf die törichten Lebewesen wieder auf das niedere Planetensystem zurückfallen, um dort erneut zu versuchen, auf die höheren Planeten zu gelangen. Das Einzige, was sie dabei ernten, sind die Schwierigkeiten des Hin- und Zurückwanderns. Sie gleichen hierin den vielen materiellen Wissenschaftlern unserer Tage, die ihre Zeit mit dem Versuch verschwenden, zum Mond zu fliegen und dann wieder zurückzukehren. Diejenigen, die solchen Tätigkeiten nachgehen, werden von den personifizierten Veden als Anta Parampara oder blinde Anhänger der rituellen vedischen Zeremonien bezeichnet. Diese Zeremonien werden zwar in den Veden erwähnt, doch sie sind nicht für intelligente Menschen bestimmt. Nur diejenigen, die zu sehr an materiellem Genuss hängen, werden von der Vorstellung verlockt, auf die höheren Planetensysteme erhoben zu werden, und deshalb widmen sie sich solchen rituellen Tätigkeiten. Aber ein intelligenter Mensch, das heißt, jemand, der Zuflucht bei einem spirituellen Meister gesucht hat, um die Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind, befasst sich nicht mit fruchtbringenden Tätigkeiten, sondern weiht sich dem transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn. Menschen, die nicht Gottgeweihte sind, wenden sich aus materialistischen Gründen den vedischen Ritualen zu, wodurch sie jedoch nur in Verwirrung geraten. In diesem Zusammenhang gibt es ein anschauliches Beispiel. Ein intelligenter Mensch, der Millionen von Dollars in Banknoten besitzt, lässt sein Geld nicht ungenutzt, obwohl er sehr gut weiß, dass die Geldscheine an sich nichts weiter als Papier sind. Wenn man 1 Million Dollar in Banknoten besitzt, hat man im Grunde nur ein großes Bündel Papier. Doch wenn man das Geld für einen bestimmten Zweck einsetzt, hat es seinen Nutzen. Ebenso verhält es sich mit der materiellen Welt. Obwohl sie illusorisch sein mag, ebenso wie das Geld nur aus Papier besteht, hat sie einen großen Nutzen, wenn man sie richtig gebraucht. Weil die Banknoten vom Staat in Umlauf gesetzt wurden, haben sie großen Wert, obwohl sie nur aus Papier bestehen. Ebenso mag die materielle Welt unwirklich oder zeitweilig sein, doch weil sie vom höchsten Herrn ausgeht, hat auch sie ihren Wert. Der Vaishnava-Philosoph erkennt den Wert der materiellen Welt und weiß, wie man sie richtig benutzt, wohingegen der Mayavadi-Philosoph mit dem Geld nichts anzufangen weiß und es zurückweist, weil er den Geldwert des Papieres für unwirklich hält. Srila Rupa Goswami erklärt deshalb, dass jemand, der die materielle Welt als unwirklich ablehnt, nur weil er ihre Bedeutung als Mittel der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen nicht kennt, eine Art der Entsagung praktiziert, die wertlos ist. Wirkliche Entsagung bedeutet, dass man sich des wahren Wertes der materiellen Welt bewusst ist und sie im Dienst des Herrn verwendet. Und dass man nicht an die materielle Welt angehaftet ist, sondern ihr entsagt, indem man sie nicht zur Befriedigung seiner eigenen Sinne benutzt. Die materielle Welt ist eine Erweiterung der materiellen Energie des Herrn, und deshalb ist sie Wirklichkeit. Sie ist nicht unwirklich oder illusorisch, wie manchmal aus dem Beispiel mit der Schlange und dem Seil geschlossen wird. Die Veden in Person fuhren fort. Die kosmische Manifestation erscheint weniger intelligenten Menschen aufgrund der flackernden Natur ihres vorübergehenden Daseins als unwirklich. Die Mayavadis nehmen die flackernde Natur der kosmischen Manifestation als Beweis für ihre Theorie, die materielle Welt sei unwirklich. Laut den Veden war die Welt vor der Schöpfung nicht existent und wird auch nach der Auflösung ihrer Manifestation nicht mehr existent sein. Die Philosophen der Lehre vom Nichts machen sich diese Aussage der Veden ebenfalls zunutze und interpretieren sie in dem Sinne, dass der Ursprung der materiellen Welt das Nichts sei. Die vedischen Schriften sagen jedoch niemals, dass der Ursprung das Nichts sei. Die Veden definieren den Ursprung der Schöpfung und Auflösung mit den Worten Yatova Imani Bhutani Jayante. Er, aus dem die kosmische Manifestation hervorgegangen ist und in den nach der Vernichtung alles eingehen wird. Das Gleiche wird im Vedanta Sutra und im ersten Vers des Srimad Bhagavatam mit den Worten Janmadi Asya erklärt, was bedeutet, er, von dem alle Dinge ausgehen. Alle diese vedischen Aussagen deuten darauf hin, dass die kosmische Manifestation ihre Ursache in der absoluten, höchsten Persönlichkeit Gottes hat und dass sie, wenn sie vernichtet wird, wieder in den Höchsten eingeht. Das Gleiche wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Die kosmische Manifestation tritt ins Dasein, um daraufhin wieder zerstört zu werden. Und nach der Zerstörung geht sie ins Dasein des höchsten Herrn ein. Diese Aussage beweist eindeutig, dass die Bahiranga Maya, die äußere Energie, obwohl von flackernder Natur, eine Energie des höchsten Herrn ist und als solche nicht unwirklich sein kann. Sie scheint nur unwirklich zu sein. Weil die materielle Natur vor der Schöpfung und nach der Vernichtung nicht existent ist, glauben die Mayavadis, sie sei unwirklich. Doch die genaue Bedeutung dieser Aussage der Veden kann mit dem Beispiel des irdenen Topfes veranschaulicht werden. Obwohl die Existenz der einzelnen Nebenprodukte der absoluten Wahrheit zeitweilig ist, ist die Energie des höchsten Herrn ewig und unveränderlich. Der irdene Topf mag zerbrochen oder zu etwas anderem umgeformt werden, zum Beispiel einem Teller oder einer Schüssel. Doch das Material, das grundlegende Element, Erde, bleibt immer dasselbe. Ebenso ist das Grundprinzip der kosmischen Manifestation immer dasselbe, nämlich das Brahman, die absolute Wahrheit. Und deshalb ist die Mayavadi-Theorie, die Welt sei unwirklich, nichts anderes als eine mentale Spekulation. Dass die kosmische Manifestation flackernd und zeitweilig ist, bedeutet nicht, dass sie unwirklich ist. Die Definition für unwirklich lautet, das, was es niemals gab, sondern nur dem Namen nach existiert. So sind zum Beispiel Pferdeeier, Luftblumen und Kaninchenhörner Dinge, die nur dem Namen nach existieren. Die Pferde legen keine Eier, es gibt keine Blumen, die in der Luft wachsen, und es gibt auch keine Kaninchen mit Hörnern. Man könnte noch viele Dinge nennen, die nur dem Namen nach oder in der Fantasie existieren, doch die es im Grunde gar nicht gibt. Solche Dinge werden zu Recht als unwirklich bezeichnet. Die materielle Welt jedoch kann von den Vaishnavas nicht als unwirklich angesehen werden, nur weil sie aufgrund ihrer zeitweiligen Natur Schöpfung und Vernichtung unterworfen ist. Die Veden in Person sagten als nächstes, dass die Überseele und die individuelle Seele, das heißt der Paramatma und der Jivatma, einander niemals gleich sein können, obwohl sie gemeinsam im gleichen Körper weilen, wie zwei Vögel auf einem Baum. In den Veden wird erklärt, dass diese beiden Vögel, obwohl sie als Freunde nebeneinander sitzen, niemals identisch sind. Der eine Vogel, der Paramatma, die Überseele, ist einfach nur der Zeuge, während der andere Vogel, der Jivatma, von den Früchten des Baumes ist. Wenn die kosmische Manifestation ins Dasein tritt, erscheinen die Jivatmas, die individuellen Seelen, entsprechend ihren früheren fruchtbringenden Tätigkeiten in verschiedenen Lebensformen. Und weil sie schon seit langer Zeit ihr wirkliches Dasein vergessen haben, identifizieren sie sich mit dem jeweiligen Körper, der ihnen durch die Gesetze der materiellen Natur gegeben wird. Wenn der Jivatma einen materiellen Körper angenommen hat, wird er den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur unterworfen und handelt entsprechend ihrem Einfluss. So setzt sich sein Dasein in der materiellen Welt fort. Während die Seele in solche Unwissenheit eingehüllt ist, sind ihre natürlichen Füllen, die sie in winzigem Ausmaß besitzt, fast gänzlich verschwunden. Die Füllen der Überseele, der höchsten Persönlichkeit Gottes indes, verringern sich niemals, selbst wenn sie in der materiellen Welt erscheint. Sie behält stets alle Füllen und Vollkommenheiten in unverändertem Ausmaß und bleibt trotzdem von allen Leiden der materiellen Welt unberührt. Die bedingte Seele verstrickt sich in die materielle Welt, wohingegen die Überseele, die höchste Persönlichkeit Gottes, die materielle Welt verlässt, ohne von ihr beeinflusst zu werden. Ähnlich wie eine Schlange ihre Haut abwirft. Der Unterschied zwischen der Überseele und der bedingten individuellen Seele liegt darin, dass die Überseele, die höchste Persönlichkeit Gottes, immer ihre ursprünglichen Füllen behält, die man als Shat Aishwarya, Ashat Siddhi und Ashat Guna bezeichnet. Weil die Mayavadi-Philosophen nur ein dürftiges Maß an Wissen besitzen, entgeht ihnen die Tatsache, dass Krishna immer von seinen 6 Füllen, seinen 8 transzendentalen Eigenschaften und seinen 8 Vollkommenheiten erfüllt ist. Die 6 Füllen beziehen sich auf die Tatsache, dass niemand in der Lage ist, Krishna an Reichtum, Macht, Schönheit, Ruhm, Wissen und Entsagung zu übertreffen. Die erste der 8 transzendentalen Eigenschaften Krishnas ist, dass er niemals von der Unreinheit des materiellen Daseins berührt wird. Diese Eigenschaft wird auch in der Isupanishad erwähnt, und zwar mit den Worten Apapa Vidam, so wie die Sonne niemals durch Verunreinigung befleckt wird, so wird der höchste Herr niemals durch irgendwelche sündhaften Tätigkeiten verunreinigt. Obwohl es manchmal so aussieht, als seien Krishnas Taten unfromm, wird er dadurch niemals befleckt. Die zweite transzendentale Eigenschaft Krishnas ist, dass er niemals stirbt. Im 4. Kapitel der Bhagavad Gita teilt der Herr Arjuna mit, dass sie beide schon viele Male in der materiellen Welt erschienen seien, dass aber nur er sich ihrer Tätigkeiten bewusst sei, sowohl der vergangenen als auch der gegenwärtigen und der zukünftigen. Dies bedeutet, dass Krishna niemals stirbt. Denn Vergessen hat seine Ursache im Tod. Wenn wir sterben, wechseln wir unseren Körper, und dies bringt das Vergessen mit sich. Krishna jedoch vergisst nie. Er kann sich an alles erinnern, was jemals geschah. Wie sonst hätte er sich erinnern können, dass er das Yoga-System der Bhagavad Gita zuerst dem Sonnengott Vivashvan mitteilte? Krishna stirbt also nie. Und ebenso wird er auch niemals alt. Obwohl Krishna bereits Urgroßvater war, als er sich auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra befand, erschien er nicht als ein alter Mann. Krishna kann niemals von Sünden befleckt werden. Krishna stirbt nie. Krishna wird niemals alt. Krishna braucht niemals zu klagen. Krishna ist niemals hungrig und auch niemals durstig. Was auch immer er sich wünscht, wird sogleich zum vollkommenen Gesetz. Und seine Entschlüsse können von niemandem geändert werden. Dies sind die transzendentalen Eigenschaften Krishnas. Darüber hinaus ist Krishna auch als Yogeshwara bekannt. Er besitzt die vollkommene Fülle aller mystischen Kräfte, wie zum Beispiel der Animasiddhi, der Macht, kleiner als das Kleinste zu werden. In der Brahma Sanghita wird erklärt, dass Krishna sogar in jedes Atom eingegangen ist. Ebenso weilt Krishna als Garbhodakashayi Vishnu im riesigen Universum und liegt als Mahavishnu im Ozean der Ursachen. Und sein Körper ist so unvorstellbar groß, dass bei seinem Ausatem Millionen und Abermillionen von Universen aus ihm hervorgehen. Das wird Mahima Siddhi genannt. Krishna besitzt auch die Vollkommenheit der Laghima, das heißt, er kann leichter als das Leichteste werden. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass die Planeten im Weltall schweben, weil Krishna in das Universum und in die Atome eingegangen ist. Das ist die Erklärung für die Schwerelosigkeit. Krishna besitzt auch die Vollkommenheit der Prapati. Er kann alles bekommen, was er will. Ebenso besitzt er die Vollkommenheit der Ishita, der Macht zu beherrschen. Deshalb heißt er auch Parameshvara, der höchste Herrscher. Darüber hinaus kann Krishna auch jeden unter seinen Einfluss bringen. Und diese Macht wird als Vashita bezeichnet. Krishna ist der Besitzer sämtlicher Füllen, transzendentalen Eigenschaften und mystischen Kräfte. Kein gewöhnliches Lebewesen kann mit ihm verglichen werden. Deshalb ist die Theorie der Mayavadis, dass die Überseele und die individuelle Seele gleich sind, ein Irrtum. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass Krishna alle Verehrung gebührt und dass alle anderen Lebewesen seine Diener sind. Diese Erkenntnis nennt man Selbstverwirklichung. Jedes Verständnis vom Selbst außerhalb der Beziehung zu Krishna als ewiger Diener ist vom Einfluss Mayas verursacht worden. Es heißt deshalb, Maya gebrauche ihre letzte Schlinge, wenn sie dem Lebewesen einflüstere zu versuchen, der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenbürtig zu werden. Der Mayavadi-Philosoph behauptet, Gott ebenbürdig zu sein. Doch er kann keine Antwort auf die Frage geben, warum er der materiellen Verstrickung zum Opfer gefallen sei. Wenn er wirklich Gott ist, wie konnte er dann unter den Einfluss sündhafter Tätigkeiten geraten und dadurch dem leidbringenden Gesetz des Karma unterworfen werden? Wenn man den Mayavadis diese Frage stellt, sind sie um eine gute Antwort verlegen. Die spekulative Behauptung, der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenbürtig zu sein, ist ein Symptom sündhaften Lebens. Solange man nicht vollständig von allen Sünden befreit ist, kann man sich dem Krishna-Bewusstsein nicht zuwenden. Allein die Tatsache, dass die Mayavadis behaupten, sie seien mit dem höchsten Herrn eins, zeigt, dass sie noch nicht von den Reaktionen auf ihre Sünden befreit sind. Das Srimad Bhagavatam bezeichnet solche Menschen als Avishuddha Bhutaya, was bedeutet, dass sie sich fälschlich für befreit halten, obwohl sie sich zugleich der absoluten Wahrheit ebenbürtig wähnen. Ihre Intelligenz ist nicht geläutert. Die Veden in Person sagten, dass die Yogis und Gyanis in ihrem Vorgang der Selbstverwirklichung niemals Erfolg hätten, wenn sie sich nicht von ihren sündhaften Wünschen befreiten. Lieber Herr, fuhren die Veden in Person fort, wenn die heiligen Persönlichkeiten nicht darauf bedacht sind, alle Wurzeln sündhafter Wünsche völlig zu beseitigen, können sie die Überseele niemals wahrnehmen obwohl sie direkt neben der individuellen Seele weilt. Samadhi oder Meditation bedeutet, die Überseele im Innern zu erkennen. Wer jedoch nicht von allen sündhaften Reaktionen frei ist, kann die Überseele nicht sehen. Wenn jemand an seiner Halskette ein Juwelenmedaillon hängen hat, aber das Juwel vergisst, ist es fast so, als besitze er gar keines. Ebenso hat eine individuelle Seele, die meditiert, aber nicht die Gegenwart der Überseele im Innern wahrnimmt, die Überseele nicht erkannt. Menschen, die sich dem Pfad der Selbstverwirklichung zugewandt haben, müssen also sehr vorsichtig sein, nicht durch den Einfluss Mayas verunreinigt zu werden. Srila Rupa Goswami sagt, dass ein Gottgeweihter von allen Arten materieller Wünsche völlig frei sein sollte. Ein Gottgeweihter sollte auch nicht von dem Gewinn durch Karma und Jnana verlockt werden. Man braucht einfach nur Krishna zu verstehen und seine Wünsche zu erfüllen. Das ist die Stufe reiner Hingabe. Mystische Yogis, die immer noch unreine Wünsche nach Sinnenbefriedigung hegen, werden bei ihren Bemühungen niemals Erfolg haben, und sie werden auch niemals die Überseele im individuellen Selbst erkennen. Die sogenannten Yogis und Jnanis, die ihre Zeit mit verschiedenen Arten der Sinnenbefriedigung verschwenden, indem sie sich entweder in mentalen Spekulationen ergehen oder ihre begrenzten mystischen Kräfte zur Schau stellen, werden deshalb nie aus dem bedingten Leben befreit, und sie werden weiterhin durch den Kreislauf wiederholter Geburten und Tode wandern. Für solche Menschen werden sowohl das gegenwärtige als auch das nächste Leben nichts anderes als eine Quelle des Leides sein. Solche sündhaften Menschen leiden bereits im gegenwärtigen Leben. Und weil sie in ihrer Selbstverwirklichung nicht die Vollkommenheit erlangen, werden sie auch im nächsten Leben von Leiden geplagt werden. Trotz all ihrer Bemühungen, die Vollkommenheit zu erlangen, werden solche Yogis, die von Wünschen nach Sinnenbefriedigung verunreinigt sind, im gegenwärtigen wie auch im nächsten Leben weiter leiden. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt in diesem Zusammenhang, dass Menschen im Lebensstand der Entsagung, Sannyasis, die ihr Heim um der Selbstverwirklichung willen verlassen haben, sich jedoch nicht im hingebungsvollen Dienst für den Herrn betätigen, sondern sich stattdessen zu Wohltätigkeitsarbeit hinziehen lassen, wie dem Einrichten von Bildungsstätten, Krankenhäusern oder auch von Klöstern, Kirchen oder Tempeln für Halbgötter, dadurch nur Schwierigkeiten ernten werden. Und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern auch im nächsten. Sannyasis, die ihr Leben nicht dazu nutzen, Krishna zu erkennen, vergeuden nur ihre Zeit und Energie mit Tätigkeiten, die in Wirklichkeit mit der Lebensstufe der Entsagung nichts zu tun haben. Doch die Bemühung eines Gottgeweihten, der seine Kräfte für Tätigkeiten wie die Errichtung eines Vishnu-Tempels einsetzt, ist nie umsonst. Solche Tätigkeiten werden Krishnarthe Akila Cheshta genannt. Tätigkeiten zur Freude Krishnas. Wenn ein Philanthrop eine Schule eröffnet und ein Gottgeweihter einen Tempel errichtet, so befinden sich diese Tätigkeiten nicht auf der gleichen Ebene. Obwohl es ein frommes Werk sein mag, wenn ein Philanthrop eine Schule gründet, fällt diese Tätigkeit immer noch unter das Gesetz des Karma. Wohingegen der Bau eines Tempels für Vishnu hingebungsvoller Dienst ist. Hingebungsvoller Dienst ist niemals dem Gesetz des Karma unterworfen. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, stehen die Gottgeweihten transzendental zu der Wirkung der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Denn sie befinden sich auf der Ebene der Brahman-Erkenntnis. In der Bhagavad Gita heißt es, Sagunan Samachityaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. Die Gottgeweihten der Persönlichkeit Gottes transzendieren alle Reaktionen der Erscheinungsweisen der materiellen Natur und befinden sich auf der transzendentalen Brahman-Ebene. Die Gottgeweihten sind sowohl im gegenwärtigen als auch im nächsten Leben befreit. was immer in der materiellen Welt für Yajna, das heißt Vishnu oder Krishna, getan wird, gilt als Tätigkeit auf der Stufe der Befreiung. Doch solange man zu Achyuta, der höchsten Persönlichkeit Gottes, keine Beziehung entwickelt hat, ist es unmöglich, den Reaktionen, die sich durch das Gesetz des Karma ergeben, ein Ende zu bereiten. Das Leben im Krishna-Bewusstsein ist das Leben der Befreiung. Ein Gottgeweihter ist also durch die Gnade des Herrn sowohl im gegenwärtigen als auch im nächsten Leben befreit, wohingegen die Karmis, Gyanis und Yogis niemals befreit werden, weder im gegenwärtigen noch im nächsten Leben. Die Veden in Person fuhren fort. Lieber Herr, jeder, der durch deine Gnade die Herrlichkeit deiner Lotusfüße erkannt hat, macht sich nichts aus materiellem Glück und Leid. Materielle Tätigkeiten sind unvermeidlich, solange wir uns in der materiellen Welt befinden, aber ein Gottgeweihter lenkt seine Aufmerksamkeit niemals auf solche Aktionen und Reaktionen, die lediglich Folgen frommer und sündhafter Tätigkeiten sind. Ebenso ist ein Gottgeweihter auch nicht besonders betrübt oder erfreut, wenn er von den Leuten geschmäht bzw. gelobt wird. Manchmal wird ein Gottgeweihter für seine transzendentalen Tätigkeiten von den Leuten hochgelobt, und ein anderes Mal wird er kritisiert, obgleich gar kein Grund dazu besteht. Ob ihn die Leute nun loben oder kritisieren, der reine Gottgeweihte bleibt immer gleichmütig. In Wirklichkeit befinden sich die Tätigkeiten eines Gottgeweihten auf der transzendentalen Ebene. Und deshalb ist er nicht daran interessiert, ob ihn die Menschen, die materiellen Tätigkeiten nachgehen, loben oder kritisieren. Wenn sich der Gottgeweihte also in seiner transzendentalen Stellung halten kann, ist seine Befreiung sowohl im gegenwärtigen als auch im nächsten Leben garantiert, wie die höchste Persönlichkeit Gottes selbst bestätigt. Die transzendentale Stellung des Gottgeweihten in der materiellen Welt wird dadurch aufrechterhalten, dass er in der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter stets über die ruhmvollen Taten hört, die der Herr in verschiedenen Zeitaltern und in der Form der verschiedenen Inkarnationen vollbrachte. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein beruht auf diesem Prinzip. Srila Narottam Das Thakur sagt in einem seiner Lieder: Mein lieber Herr, bitte beschäftige mich in deinem transzendentalen, liebevollen Dienst, wie es uns die vorangegangenen Acharyas aufgetragen haben. Und lass mich bitte in der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter bleiben. Das ist mein Wunsch. Leben für Leben. Mit anderen Worten, es kümmert einen Gottgeweihten wenig, ob er befreit ist oder nicht. Er sehnt sich lediglich nach hingebungsvollem Dienst. Hingebungsvoller Dienst bedeutet, nichts unabhängig vom Einverständnis der Acharyas zu tun. Die Aktivitäten der Bewegung für Krishna-Bewusstsein werden von den vorangegangenen Acharyas gelenkt, angeführt von Srila Rupa Goswami. In der Gemeinschaft von Gottgeweihten, die diesen Prinzipien folgen, kann ein Gottgeweihter in vollkommener Weise seine transzendentale Stellung aufrechterhalten. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass ihm ein Gottgeweihter, der ihn in Vollkommenheit kennt, sehr lieb ist. Es gibt vier Arten frommer Menschen, die sich dem hingebungsvollen Dienst zuwenden. Wenn ein Mensch fromm ist, dann wendet er sich in Zeiten der Not an den Herrn, damit dieser sein Leid vermindere. Ein frommer Mensch, der materieller Hilfe bedarf, bittet ebenfalls den Herrn, ihm zu helfen. Wenn sich ein frommer Mensch tatsächlich dafür interessiert, etwas über die Wissenschaft Gottes zu erfahren, dann wendet er sich ebenfalls an die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna. Und wenn ein frommer Mensch einfach nur danach strebt, die Wissenschaft Krishnas zu verstehen, dann wendet er sich dem höchsten Herrn zu. Von diesen vier Arten frommer Menschen werden die letztgenannten von Krishna persönlich in der Bhagavad Gita gelobt. Wer versucht, Krishna mit Wissen und Hingabe zu verstehen, indem er dem Beispiel der vorangegangenen Acharyas, die mit dem wissenschaftlichen Wissen über den höchsten Herrn vertraut sind, folgt, ist rühmenswert. Ein solcher Gottgeweihter begreift, dass alle Lebenslagen, seien sie angenehm oder unangenehm, durch den höchsten Willen des Herrn entstehen. Und wenn er den Lotusfüßen des höchsten Herrn völlig ergeben ist, macht es ihm nichts aus, ob seine Lebenslage angenehm oder unangenehm ist. Ein Gottgeweihter sieht selbst widrige Umstände als eine besondere Gnade der Persönlichkeit Gottes an. Im Grunde gibt es für einen Gottgeweihten so etwas wie widrige Umstände nicht. Ihm ist alles, was durch den Willen des Herrn auf ihn zukommt, willkommen, und so erfüllt er in jeder Lebenslage mit Begeisterung seine Aufgabe im hingebungsvollen Dienst. Diese Haltung der Hingabe wird in der Bhagavad Gita beschrieben, wo es heißt, dass ein Gottgeweihter sich durch widrige Lebensumstände nicht bekümmern lässt und dass er in angenehmen Lebensumständen nicht frohlockt. Auf den höheren Stufen des hingebungsvollen Dienstes kümmert sich der Gottgeweihte nicht einmal mehr um die Liste von Geboten und Verboten. Eine solche Stufe kann man nur erreichen, wenn man den Fußstapfen der Acharyas folgt. Weil ein reiner Gottgeweihter dem Beispiel der Acharyas folgt, sollte man verstehen, dass sich jede Handlung, die er im hingebungsvollen Dienst verrichtet, auf der transzendentalen Ebene befindet. Sri Krishna erklärt deshalb, dass der Acharya über alle Kritik erhaben ist. Ein neuer Gottgeweihter sollte niemals denken, er befinde sich auf der gleichen Stufe wie der Acharya. Vielmehr sollte er wissen, dass die Acharyas auf der gleichen Stufe stehen wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Und deshalb sollten die neuen Gottgeweihten weder Krishna noch seinen Repräsentanten kritisieren.